vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Nach wie vor liebe ich das Wort Gottes und ihr dürft gern mit mir aufschlagen. Ich war gestern auf einem Wettkampf, High Rocks heißt der. Deswegen habe ich auch hier so Bentley und hier nur so ein komischer Aufkleber, der sich ablöst und so. Trust in God heißt es übrigens. Wurde von einer christlichen, von einem christlichen Sportverein, wie sagt man da, gesponsert. Und ja, es war ein absolut krasses Erlebnis. Ja, wie soll man das sagen? Mein Herzrhythmus, der ist durch die Decke gegangen und ich konnte ein Stück weit mitfühlen, als Jesus Blut und Schweiß geschwitzt hat. Aber aufgeben war tatsächlich keine Option. Ich habe es durchgezogen bis zum Ende. Und in diesem Wettkampf musstest du 8 Kilometer also rennen. Alles ging auf Zeit. Und nach jedem Kilometer musstest du gewisse Kraftübungen machen. Und ja, das war ziemlich herausfordernd, ich bin ganz ehrlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wirklich das ein bisschen widerspiegelt, über was ich heute so ein bisschen reden will. Nicht über Wettkämpfe oder solche Sachen, sondern über das, was tatsächlich dort in dem Wettkampf am meisten gelitten hat. Das war nämlich mein Atmen und die Herzfrequenz von mir, weil die bei HIIT, für all diejenigen, die das sagt, High Intensity Training, da geht deine Herzfrequenz nicht runter, sondern die ist konstant ganz, ganz, ganz hoch, weil du nicht irgendwelche Pausen machen kannst, sondern komplett durchschießt quasi für die Zeit, die du halt brauchst quasi bei dem Wettkampf. Und ich möchte halt ein bisschen übers Herz reden, weil ich glaube, wir sind in einer Phase, als Kirche auch, persönlich, aber auch als Leib, wo es ganz viel um Herz geht. Und ich weiß, wir haben die Herrlichkeitskonferenz abgesagt, in Anführungszeichen, und doch nicht abgesagt, weil es geht weiterhin um Herrlichkeit. Es geht im ganzen Leib Christi weiterhin um Herrlichkeit. Ich sehe bei befreundeten Gemeinden wie Bethel und so weiter und so fort, jeder hat dieses Theme, dieses Thema Herrlichkeit. Und wenn Herrlichkeit passiert, wenn Feuer kommt, wenn Kraft Gottes kommt, wenn Reinheit kommt, dann kommen Sachen hoch, weil Feuer reinigt und es wird abgetan, weggenommen und Herrlichkeit bleibt. Und das ist mir absolut wichtig, nicht, dass wir denken, okay, wir machen jetzt aufgrund dessen, durch das, was wir gehen, schieben wir alles beiseite, sondern ich glaube, das passiert trotzdem, wenn es Sinn macht und ihr mein Herz in dem Ganzen versteht. Ich glaube trotzdem, wir sind immer noch auf einer Spur von Herrlichkeit und Herrlichkeit wollen wir erleben und gleichzeitig werden wir erleben. Weil ich spüre, unser Herz ist am richtigen Ort, damit es passiert. Und ich möchte mit uns ein paar Bibelstellen anschauen. Und der ein oder andere kennt die Bibelstellen schon. Vielleicht hörst du die zum allerersten Mal. Dann lass dich inspirieren. Aber zum Beispiel in Matthäus 24, ja, da geht es um die Endzeitreden Jesu, zumindest sind sie so betitelt. Da heißt es, dass unser Herz nicht erschrecken soll, aufgrund von den Sachen, die Jesus erzählen wird. Okay, also wir haben immer die Möglichkeit, wenn Informationen auf uns zukommen, dass sie, ja, man könnte entweder sagen, entweder machen sie uns Angst oder geben sie uns Hoffnung. Und die Frage ist, was in uns drin lebt, aufgrund dessen, wie wir Sachen hören, aufgrund dessen reagieren wir. Und in diesen Endzeitreden Jesu, du kannst mal aufschlagen, Matthäus 24, ab Vers 6, da redet Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Also Jesus redet hier nicht nur, ich gebe euch jetzt eine Information, die Angst in euch hervorbringen kann, sondern auf meiner Reise durch die Bibel merke ich immer mehr, dass es Jesus ums Herz geht. Okay? Weil du kannst nichts mitnehmen, Du kannst auch nicht deinen Glauben mitnehmen, sondern du kannst dein Herz mitnehmen, das aufgrund des Glaubens Ja zu Jesus sagt, okay? Weil der Glaube fließt durch das Herz, sagt die Bibel. Okay. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt, also dass euer Herz, zumindest interpretiere ich das da rein, nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Dann Vers 12. Und weil ihr die Ungerechtigkeit und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Woraus, was, also hier auch ganz kurz, ich glaube, wenn die Bibel über Liebe redet, redet sie nicht nur von Emotionen oder von irgendwelchen Sachen, ja auch, aber auch vom Herz. Weil Liebe fließt durchs Herz. Okay? Seid ihr nur da überhaupt?
Ja.
Okay, super. Ah, ihr guckt alle in eure Bibel rein. Halleluja, sehr gut. Also, es passieren ungerechte Sachen, es sollen Kriege und so weiter passieren. Also von außen kommen ganz viele Sachen, aber unser Herz soll nicht erschrecken. Und die Liebe soll nicht erkalten. Das heißt, unser Herz soll nicht erkalten. So, die Frage ist, okay, wie kann unser Herz warm bleiben? Und wie können wir unser Herz positionieren, damit es eben nicht erschreckt? Und je mehr ich die Bibel lese, umso mehr empfinde ich persönlich so einen roten Faden durch von Anfang bis Ende, dass es um unser Herz geht und dass Gott an uns, ja, natürlich an uns komplett, aber an unserem Herz interessiert ist. Und deswegen heißt es in Sprüche und so weiter und so fort, hey, bewahrt euer Herz, weil daraus fließt das Leben. Sprüche 13 sagt zum Beispiel, Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. So, es ist wichtig, ja, da ist ein Schlüssel drin, an was hängt unsere Hoffnung? Unser Herz kann erschrocken werden, es kann geängstigt werden, es kann erkalten. Und es ist wichtig, okay, wo ist unser Herz dran? Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Okay, so, die Bibel gibt uns immer wieder Punkte, Tools, Werkzeuge. Hey, pass auf dein Herz auf. Und wie gesagt, in meinen jungen Jahren als gläubiger Christ war das jetzt vielleicht nicht die Botschaft, die ich hören wollte, weil da willst du einfach hören, wer du in Jesus bist und du bist ein Weltveränderer und ja, alle Macht des Feindes ist unter deine Füße und dann Vollgas. Aber je mehr ich realisiere, ist tatsächlich, hey, absolut, Autorität ist uns gegeben, ja, über die brauchen wir nicht stolz werden, wir sollen sie einfach nur einsetzen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was für einen Stand wir haben und wo unser Herz tatsächlich hängt, an wem unser Herz hängt. Und das merke ich an Jesus komplett. Ich habe ja gesagt, ich war gestern auf dem Wettkampf und konnte so ein bisschen nachvollziehen, wie Jesus quasi im Garten Gethsemane heißt es, dass Jesus quasi Blut und Schweiß geschwitzt hat. Und wenn du so durch so einen Wettkampf gehst, da überlegst du dir ab und zu mal, kommen so ein paar Phasen, wo du überlegst, so, hey, soll ich jetzt mich übergeben oder soll man einfach weitermachen? Weil da ist so ein Druck auf dir. Und Jesus hat jetzt keinen Wettkampf durchgemacht, aber da war so eine Last, so ein Trauma, da war so viel da, das er getragen hat, dass es in ihm das ausgelöst hat. Und ich finde es auch absolut faszinierend. Jesus ist ja am Kreuz für uns gestorben, aber Jesus ist nicht aus Erstickungsgefahr gestorben. Wie man normal sterben kann, wenn man gekreuzigt wird. Sondern Jesus ist an Herzversagen gestorben. Das kommt, also sagen Theologen, aufgrund dessen, weil sie ihm in die Seite gestochen haben und Wasser und Blut rausgelaufen ist, tun sie schlussfolgern, dass Jesus an Herzversagen gestorben ist, weil das Blut so dick wurde aufgrund des Traumas, der Last, die Jesus für uns getragen hat, damit das Herz das nicht mehr pumpen konnte, dieses Blut. Und deswegen ist er nicht an nicht erstickt, sondern an Herzversagen gestorben. Warum ist das wichtig? Weil Hesekiel sagt, wir haben ein neues Herz bekommen. Ja, kein steinernes mehr, sondern ein fleischernes Herz. So, Jesus an sich da schon am Kreuz prophezeit, hey, wir kriegen ein neues Herz. Und deswegen ist so wichtig, dass wir uns mit dem Herzen ein Stück weit beschäftigen und das uns anschauen. In Psalm 22, das sagt es über Jesus, das ist ein messianischer Psalm, der von Jesus redet, da sagt es, dass sein Herz schmilzt wie Wachs. Das ist genau da passiert. So, okay. Also wir schauen uns jetzt mal ein paar Sachen an, die Jesus gesagt hat. Okay, weil das einfach wichtig ist, wie wir mit dem Herz umgehen können. Und dafür schlagen wir mal auf Johannes 13. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Herz für euch. Aber das Herz ist gut, glaubt mir. Ihr werdet mir danken irgendwann. In Johannes 13, da geht es quasi los, dass Jesus zu seinen Jüngern redet. Und in Vers 32 lese ich einmal. Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch zu euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Okay, Vers 33 geht's los. Hey, ich bin noch eine kurze Weile bei euch. Aber da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht mit. Aber ihr wisst, wo ich hingehe eigentlich. So, Jesus, immer wieder redet er darüber, was mit ihm passieren wird. Irgendwie haben sie es nicht ganz so geschnallt, seine Jungs. Aber Jesus sagt hier nochmal, hey, ich bin nur noch eine kurze Zeit da. Nur noch eine kurze Zeit. Und da, wo ich hingehe, könnt ihr leider noch nicht mit. Solltet ihr wissen, wo es hingeht. Okay.
Du gehst in der Schule, oder?
Halleluja. Okay. Vers 36. Simon Petrus sagte zu ihm, Petrus mal wieder, praise the Lord für den Kerle, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wichtig, wichtig, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du dreimal mich verleugnet hast. Krass. Das ist die, hier wird für mich was ziemlich bewusst. Ja, Petrus, ich mag Petrus. Aber Petrus, sein Herz drückt aus, was wir ganz oft machen. Wenn wir merken, okay, Jesus sagt quasi, hey, ich gehe. Okay, ich bin nur noch eine kurze Weile da. Und was wird offenbar? Wo gehst du hin? Wo bist du? Wo geht's hin? Ganz oft im Schmerz, im Leid, in Sachen, die wir durchgehen, fragen wir, Gott, wo bist du? Wo bist du? Und wir lesen dann einfach weiter, weil jetzt kommt nämlich Kapitel 14, Vers 1. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also er gibt hier eine Verheißung, die helfen soll, dass unser Herz eben nicht erschreckt wird. Okay. Und wo ich hingehe, Das wisst ihr und den Weg wisst ihr auch. Okay, jetzt kommt der Thomas. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Also wieder, wo und wie? In meinem Leben habe ich herausgefunden, das sind die zwei Fragezeichen, die jeder von uns hat, inklusive mir, ganz oft. Wo bist du? Woher? Ich will dich sehen, ich brauche dich, wo bist du? Und dann, wie bist du? Wir fragen ganz oft, wie bist du, wenn wir nicht das einordnen können, was gerade um uns herum passiert. Dann hinterfragen wir ganz oft den Willen oder die Natur Gottes. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Hammer Spruch. Ich weiß nicht, ob das denen geholfen hat in der Situation. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein Dialog. Ja, seine engsten vertrauten Jungs um Jesus rum. Jesus sagt oder lässt was droppen. Hey, ich bin nur noch eine kurze Zeit da. Gell? Wo geht's hin? Ja, ich gehe dorthin, wo ihr eigentlich wissen sollt, wo ihr hingeht, wo ich hingehe, aber ihr könnt nicht hin. Ja, aber wir wissen nicht, wo du hingehst. Sag's uns einfach. Und wie kommst du dahin? Weil wenn du sagst, wie wir da hinkommen, dann wissen auch wir, wie wir da hinkommen. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, was da abgeht? Und dann legt Jesus nochmal eine Schippe drauf und sagt, hey, den Vater habt ihr jetzt kennengelernt, weil er mich kennengelernt hat. Ja, zeig uns mal den Vater, weil wir wissen nicht, wer der Vater ist, Philippus. Jesus sprach zu ihm, solange bin ich bei euch und ihr kennt mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Junge, Hammer. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt ihr doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bittet, werdet ihr in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Also Jesus gibt eine kleine Umschreibung, wer er ist. Ja, dass der Vater und er eins ist. Und dass, wenn wir ihn sehen, wir den Vater sehen. Und theoretisch andersrum. Was soll uns das bringen? Es hilft unserem Herz. Es hilft diesen Fragen, hey, wo bist du, Herr? Wie bist du? Weil wir ihn richtig sehen müssen. Wir müssen ihn richtig sehen. Und ich gehe mit euch da noch rein, was das bedeutet. Wir schlagen einfach mal auf, da geht es dann weiter. Ganz ehrlich, das ganze Buch hier, also das ist der Hammer, man muss es einfach nur lesen. Das ist echt richtig cool. Dann geht es darum, ich habe eine Wohnung für euch vorbereitet. Vers 27 zum Beispiel, da kommt der Heilige Geist. Friede lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht wie die, ich gebe euch Schrecke nicht und fürchtet sich nicht. Ja, Jesus lässt uns einen Friede da. Wir müssen uns nicht erschrecken, weil wir haben was bekommen. Ja. Kapitel 15, wir sind in Jesus an der Rebe angeschlossen. Kapitel 16. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert. Wieder, passt auf euer Herz auf. Ich sage Sachen zu euch, die die Möglichkeit haben, euch zu ärgern, euch zu erschrecken. Ja. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Zeit, dass jeder euch tötet, dass jeder, der meint, euch zu töten, tue Gottesdienst damit. Krass, Mann. Und was werden sie euch deshalb antun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkannt haben? Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt, wo gehst du hin?
Hä?
Zwei Kapitel vorher haben sie doch gefragt, wo gehst du hin?
Hä? Jesus?
So, die Frage ist, mit was von dem Herz fragen wir? Okay. Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Okay, das ist der Kontext. Euer Herz erschrecke nicht. Jesus gibt Informationen, unser Herz soll nicht erschrecken. Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Also bedeutet, es ist was passiert in ihrem Herzen, dass Traurigkeit ihr Herz erfüllt hat. Seine Warnungen und seine Reden mit seinen Jungs, muss ich sagen, das ist positiv, hat nichts gebracht. Weil genau das eingetroffen ist, was er nicht wollte. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Okay, dann geht es über den Heiligen Geist und so weiter und so fort. Leute, das ist echter Hammer. Lest es einfach mal durch. Ich springe zu Vers 16. Ich weiß, es ist viel Bibel. Hammer, aber ja. Noch kurze Zeit. Also nochmal, ich bin nur eine kleine Weile da. Nur noch kurze Zeit. Dann werdet ihr mich nicht sehen. Also Jesus sagt wieder, ihr seht mich nicht. Okay. Dann werdet ihr mich nicht sehen und noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Denn ich gehe zum Vater. Dann sagten einige seiner Jünger zueinander. Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Vielleicht geht es dir genauso. Also, was labert er hier? Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und dann gehe ich zum Vater. Okay, so was passiert hier? Immer noch, stellt euch einfach mal vor, die sitzen am Lagerfeuer oder sonst irgendwas, irgendein cooles Szenario halt, und die Jungs reden und Jesus droppt so ein paar Sachen und sagt eigentlich, hey, ich gebe euch Informationen, aber passt auf euer Herz auf. Passt auf, dass es euch nicht erschreckt, dass euer Herz einfach bewahrt bleibt in dem Ganzen, trotz Informationen. Okay? Aber es passiert das, was passiert halt, es erfüllt Traurigkeit in ihnen, weil sie es nicht einordnen können, was da gerade Jesus sagt. Und dann passiert was, das finde ich absolut, nicht so toll. Jesus ist da und die Jünger drehen sich zueinander und sagen, Alter, wir checken es nicht. Weißt du, was der eigentlich redet? Und ganz oft, ganz ehrlich, ich will es nicht komplett zum Fenster rauswerfen, aber die Frage für mich ist schon, hey, wir haben Zugang zu Jesus, er ist sogar da, also zumindest in der Gruppe. Und trotzdem drehen sie sich zueinander hin, anstelle ihn persönlich zu fragen. Ist es nicht auch ganz oft so, wenn wir kein Augenmerk finden in unserem Gebetsleben, wenn wir sagen, wo bist du, Herr? Du kannst doch nicht so sein, wie bist du, Herr? Und wir kriegen nicht die Antwort, die wir haben wollen, dass wir dann zu irgendwelchen Leuten rennen und die fragen. Das Ding ist immer, du wirst immer die Leute finden, die genauso denken wie du meistens. Oder wenn du die nicht findest, dann sag, ja, du hast nur gecheckt. Ich suche mir lieber die Leute, die mit mir übereinstimmen. Da sagten einige seiner Jünger zueinander. Okay. Dann Vers 19. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Sie wollten eigentlich ihn fragen, aber haben ihn nicht gefragt. Und Jesus hat es gecheckt. Darüber befragt ihr euch untereinander? Dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch euer Schmerz wird in Freude verwandelt werden. Eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst wegen der Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So empfindet ihr nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Come on, da prophezeit Jesus in ihre Situation rein. Hey, ihr habt euer Herz erschrecken lassen aufgrund von dem, was an Information kommt, aber euer Herz wird sich wieder freuen. Und niemand wird euch das nehmen. Und dann geht's weiter und so weiter und so fort. Okay, wir schlagen mal ganz kurz Lukas 22, Vers 40 auf. Ich wollte gerade sagen, dann bin ich am Ende. Theoretisch war vielleicht Kloge. Okay, Lukas 22, weil das, was hier gerade passiert ist, dieses Szenario, das geht dann in Lukas 22 fort. Okay? Und da geht Jesus beten. Und im Gebet werden ganz oft Dinge offenbar. Nicht, dass Gott nicht mit diesen Sachen umgehen kann. Nicht, dass Gott nicht mit unserer, Rawness, mit unserer Echtheit unseres Herzens umgehen kann. Die Frage ist, können wir mit dieser Echtheit umgehen? Weil manchmal, glaube ich, wissen wir selber nicht, wo unser Herz tatsächlich steht und wir sind gar nicht echt zu uns selber. Und wenn wir nicht echt zu uns selber sind, dann reden wir christliche Floskeln. Aber Gott braucht unsere christliche Floskeln nicht, sondern er will an unser Herz. Glaubt mir nicht, okay. Wie oft ist es nicht, dass wir sagen, ja, Gott ist gut. Absolut ist er gut, das ist eine Wahrheit. Aber ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, hey, glaube ich das gerade tatsächlich? Ändert es was, dass Gott gut ist? Nee. Aber ich bin gerade nicht in der Position, um das ehrlich zu sagen. Und dann kann ich doch zu Gott sagen, hey, ich weiß, dass du gut bist, aber ich zweifle gerade an so vielem. Und es macht was mit meinem Herz, weil ich das nicht verstehe. Und aufgrund dessen tut es mir mega leid eigentlich, dass ich deine Güte anzweifle. Aber das ist doch ehrlich, wo Gott dann reinkommen kann. Besser, wie wenn ich sage, ja Gott, du bist halt gut, ja. Alright. Lukas 22, und er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gebetet hast und in Versuchung geratet bist. Eigentlich, die zwei Sachen sind gegeneinander gesetzt. Okay, lass mich mal so sagen, ich nehme einfach mal Theo, du bist Jesus und ich bin stellvertretend die Jungs und Jesus sagt, ein Stein weit entfernt, also ich denke jetzt mal, dass er 500 Meter seinen Stein geschmissen hat oder so, auch wenn Jesus Gott ist, okay, aber theoretisch halt so 2-3 Meter, Jesus hat hier gebetet, 2-3 Meter weiter haben die Jungs gebetet. Und Jesus sagt, hey, ich bete hier, ihr betet da und guckt, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hä? Denkst du, wir haben Alkohol dabei oder sonst irgendwas und nebenher ein bisschen was zum Trinken? Oder? Wir tun ganz oft so, dass das Sünde von außen ist. Aber was ist mit dem, was Jesus in dem Kontext geredet hat, was unser Herz angeht? uns erschrecken kann, uns ängstlich macht und so weiter und so fort. Und ich glaube, Jesus gibt hier, indem er die Lösung oder eine Waffe gegen Versuchung. Und er sagt, betet. Betet wachsam. Betet mit offenen Augen hin zu mir. Weil was passiert? Sie haben gestartet mit Gebet und sind eingeschlafen, oder? Für alle, die Geschichte hin. Und er trennte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete. Also Jesus war nicht weit entfernt, okay? Manchmal denkt man ja gut, okay, da Jesus hat einen Stein halt weit weggeschmissen und ist halt ewig weit weg, dass man ihn nicht mehr sieht und so weiter und so fort. Die Jünger waren dann auf sich gestellt in dem Riesengarten und so weiter. Und haben halt gebetet und irgendwann sind sie halt eipennt. Nach 10 Minuten. Das glaube ich nicht. Er war immer erreichbar. Vielleicht passt es nicht in unser Hollywood-Denken von der Szene, aber... Und er sprach, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also, überlegt euch mal, ein Steinwurf entfernt. Passiert wirklich was Übernatürliches. Und du bist eigentlich ein Steinweit entfernt. Und du betest da. Und du kriegst gar nicht mit, was da passiert. Das ist schon krass, oder? Und er rang mit dem Tod und betete heftiger, aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Dann stand er auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit. Oh, wow. Die sind nicht eingeschlafen, weil sie entweder zu viel oder zu wenig gegessen haben beim letzten Abendmahl oder sowas. Die sind nicht eingeschlafen, weil es zu krass war, sondern vor Traurigkeit. Ich versuche hier Sachen zu verknüpfen. Das sage ich euch, damit euer Herz nicht erschrecke, damit diese Traurigkeit eben nicht passiert. Aber es ist passiert und es hat sie sogar abgehalten von dem wachsamen Gebet. Und deswegen sagt Jesus, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das ist eigentlich die Lösung, damit du nicht in Traurigkeit verfällst und einschläfst. Wir haben vorher gebetet, wir wollen erweckt sein. Wir wollen nicht schlafen. Die Jungfrauen, die sind eingeschlafen bei dem Gleichnis. Wachet und betet, denn euer Widersacher kommt und will euch verschlingen, den er kann. Was ist die Lösung? Wachsam zu sein und zu beten. In Kommunikation mit Gott zu sein. Und nicht zuzulassen, dass Dinge von außen oder von innen, unser Herz, unsere Wachsamkeit erschüttern und dass wir einschlafen. Und nicht mehr mit Gott in Verbindung sind. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Soll das? Steh auf und betet. Also jetzt nicht mehr auf die Knie beten. Aufstehen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Okay? So. Manchmal müssen wir was tun, das uns in Aktion hält. Deswegen sage ich manchmal, komm, lass uns aufstehen, anbeten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sitzen nicht cool finde. Aber manchmal hilft es uns. Okay, ich stehe jetzt auf. Ich nehme einen Stand ein. Und ich gebe ihm meine Perspektive wieder. Nicht, dass das im Sitzen nicht möglich ist. Okay, dann geht's weiter. Judas kommt, ja, küsst Jesus. Okay, auch das ist nochmal eine ganz andere Sache. Judas wollte Intimität, ja, ein Kuss, Intimität ohne einen Bund. Jesus hat beim Abendmahl theoretisch einen Bund mit seinen Jüngern geschlossen. Ja, nehmt mein Blut, mein Leib. Ja, ein Bund wird passieren, aber Judas ist raus. Aber dann kommt er und tut so, als hätte er eine intime Beziehung mit ihm. Und er küsst ihn und verrät quasi Jesus. Und dann passiert was. Ich finde so Sache einfach cool. Was heißt, das finde ich nicht cool, aber ich finde es cool, dass es da drin steht. Dann passiert was. Petrus nimmt sein Schwert. Warum hat ein Fischer ein Schwert dabei? Keine Ahnung. Okay. Aber Petrus nimmt ein Schwert und haut zu einem Wachmann das Ohr ab. Ich weiß, mit Sicherheit hast du schon 1000 Mal gehört, wahrscheinlich hat er auf den Kopf zielt und weil er halt Fischer ist, hat er nicht getroffen und hat ihm nur das Ohr abgehauen. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich habe das früher auch geglaubt. Aber je mehr ich hier die Sachen lese und je mehr ich verstehe, ich glaube, das Buch ist so prophetisch, da stehen nicht einfach nur irgendwelche Spekulationen oder sonst irgendwas drin, sondern da stehen Sachen drin, die essentiell wichtig sind. Ich glaube, das ist bildlich, was passiert. Traurigkeit, unser Herz wird erschrocken und so weiter, kommt aufgrund dessen, dass wir was hören, oder? Warum haut Petrus das Ohr ab? Das ist die Ursache. Petrus haut das Ohr ab, weil es wichtig ist. Hey, pass auf, was du hörst. Das Geniale ist, okay, wir laufen nicht ohne. Jesus heilt das Ohr. Wir brauchen Ohren, die geheilt sind. Wir brauchen Ohren, sozusagen, die unterscheiden können. Was ist Information, die mir nützlich ist? Was ist Information, die mir schädigt? Und das müssen wir filtern. Ansonsten wird unser Herz krank. Leute, egal was da draußen abgeht, ob es jetzt mit Israel ist oder sonst irgendwas. Persönlich, ich kann keinen Nachrichten mehr trauen. Wenn es um Israel geht oder so, ich höre mir Sachen an von meinen Freunden, die ich weiß, die sind connected da unten. Warum? Mein Ohr soll sauber bleiben. Ich will nicht eine Information von irgendjemand, der irgendeine Partei schlecht macht oder so. Ich will Wahrheit hören. Weil dann kann ich richtig beten. Die Bibel sagt in Jakobus, dass wir schnell zum Hören sein sollen, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der menschliche Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Leute, das ist was wir wieder lernen müssen. Wir leben in einer Generation, wo jeder eine Plattform haben will, wo jeder irgendwie rausposauniert, wie cool er ist, was er alles Tolles mit Gott erlebt und so weiter und so fort. Wir denken, wir sind das Sprachrohr Gottes und so weiter und so fort. Langsam zum Reden, schnell zum Hören. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Weil der Zorn des Menschen wird nicht Gottes Gerechtigkeit bewirken. Warum ist das so? Ich nehme mal das Beispiel mit Israel, okay? Weil das ist aktuell und so weiter und so fort. Ich will schnell zum Hören sein, das richtige Hören. Warum? Ansonsten bewirkt es in mir einen Zorn. Da kommt eine göttliche Ungerechtigkeit in mir hoch. Aber dieser Zorn, wenn er nicht die Wahrheit ist, wird er nicht Gottes Gerechtigkeit bewirken. Aber das ist ja das, was mein Herz eigentlich dann will, wenn ich bete, oder? Wir wollen ja nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dass sein Wille geschieht und dass er eingreift. Ich gucke mir an, dieser Auto. Das ist mega wichtig. Mega wichtig. Okay. Und Jesus antwortete, ich lese nochmal vor, dass mir glaubt, dass er das Ohr abkauen hat. Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und trennte ihm das rechte Ohr ab. Auch interessant, das rechte Ohr. Aber das ist wieder, hat eine Bedeutung. Lassen wir mal so stehen. Jesus aber antwortete, lass ab, es ist genug. Und er rührte sein Ohr an und heilt es. Also wir brauchen geheilte Ohren. Wir müssen richtig hören. Wir müssen das Richtige hören. Deswegen ist so wichtig, füll dich mit dem Richtigen. Egal durch was du gerade gehst, egal wo du Fragen hast, egal wie deine individuelle Situation ausgeht. Hier drin. Manna für jeden Tag. Manna. Ich weiß, in Israel hat einer Tupperware erfunden und wollte Manna aufheben. War am nächsten Tag war es verschimmelt, okay? So, die erste Tupper-Party war wahrscheinlich dort. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, du kannst Manna nicht aufbewahren. Du brauchst jeden Tag Gottes Reden in deinem Leben. Jeden Tag sollst du auf seine Worte achten. Mein Ohr neige sich zu deinen Worten. Und ich end tatsächlich mit dem, es gibt zwei Sauerteige, zwei Dinge, die unser Denken, unser Hören beeinflussen wollen, unser Herz beeinflussen will. Zwei Sauerteige, vor denen Jesus uns warnt. Das ist einmal der Sauerteig der Pharisäer und einmal der Sauerteig des Herodes. Also einmal der religiöse Sauerteig und der andere der politische Sauerteig. Und die wollen sich einmischen und unser Denken und unser Handeln und somit unser Herz beeinflussen. Und das eine, der religiöse ist, das ist eine Form ohne Kraft. Es gibt Gott, aber hey, es reicht, wenn wir frömmig spielen. Und das andere, der politische, ich habe geschrieben, der andere politische, der will Parteiung. Er will Parteiung und er will nicht, dass Gott im Zentrum ist. Er will, ich soll es so sagen, oder Bill Johnson hat es mal gesagt, der politische Geist oder Sauerteig, der ist eigentlich humanistisch, weil er den Menschen im Zentrum steht. Sieht. Deswegen sagt Jesus auch zu Petrus, als Petrus zu ihm sagt, hey, du musst nicht sterben und so weiter und so fort. Jesus erkennt hier einen Geist und sagt, ich mich nicht von dem ab, was mein Auftrag ist. Und das ist wichtig, dass Jesus warnt uns da davor und deswegen ist es wichtig, dass wir Dinge entlarven, dass wir Dinge richtig hören. Und Hebräer 3, da heißt es, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ist krass, oder? Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Leute, mein Gebet ist wirklich, dass wir unser Herz, dass es rein bleibt, dass es wachsam bleibt, dass wir lernen, wirklich unser Herz, mit unserem Herz richtig umzugehen. Dass wir ehrlich sind und gleichzeitig wissen, was sagt der Herr? Was redet er? Was will er uns sagen? Was ist das, was mit dem er uns nährt, jeden Tag? Und wenn es dir schwerfällt, dann geh in eine Kleingruppe und lern Gottes Stimme kennen. Bekomm da Tools, wie Gott redet und wie er zu dir redet und wie du das anwenden kannst in deinem täglichen Leben. Weil das ist die Quelle. Du kommst nicht in den Himmel aufgrund dessen, weil du das Buch gelesen hast. Das ist der Hammer. Wenn man es liest mit dem Geist der Offenbarung und Weisheit und der Heilige Geist Dinge offenbar macht. Aber hier geht es nicht um irgendwelche Haken, die wir abhaken, damit wir halt irgendwas Christliches gemacht haben. Sondern es geht darum, Gott da drin zu erleben, durch das den Autor kennenzulernen. Es geht darum, morgens oder wann auch immer dem Herrn zu begegnen und von seiner Stimme zu leben, gehorsam zu sein, über die Schisserlinie oder das Risiko einzugehen, wenn er uns was aufträgt. Das ist das normale christliche Leben. Da ist ein Gott, der Interesse hat an deinem Herzen, der sich selber hingegeben hat, der gestorben ist für dich, der alles aufgenommen hat auf sich, der sozusagen an Herzversagen gestorben ist, damit du ein neues Herz bekommen kannst. Ein Herz, das jetzt verbunden ist mit ihm. Ein Herz, das Ohren hat zu hören, seine Stimme zu hören. Ein Herz, das befähigt ist, das Königreich zu verstehen, das befähigt ist, durch Gnade so zu leben wie er. Das ist Christsein. Und da gibt es so viele Dinge, die versuchen, uns einzuschläfern. Also, dass wir einschlafen, dass wir nicht mehr wachsam sind, dass der Druck von außen ist absolut real und er wird immer, immer größer. Aber das Königreich will von innen nach außen. Und deswegen müssen wir lernen, uns jeden Tag an dieser Stimme zu füttern. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Bet einfach noch zum Abschluss. Wir werden hier noch ein Ministry-Team haben. Wenn du ein Wort der Ermutigung brauchst oder Heilung in deinem Körper, dann komm hier gerne nach vorne. Aber ich will ganz kurz für unser Herz beten. Leg doch deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du der Herzenskenner bist, dass du genau weißt, wo unser Herz gerade steht. Und Jesus, ich bete regelrecht, dass wir uns nichts mehr selber vormachen, weil es bringt alles nichts, sondern dass wir ehrlich mit unserem Herz vor dich kommen. Jesus, und ich bete, dass so wie wir das heute gesungen haben, so wie wir das deklariert haben, dass all das, was um uns herum gerade abgeht, was vielleicht auch in uns abgeht, dass es seine Kraft verliert und uns nicht in Versuchung bringt. Nicht in Versuchung bringt, nicht von unserem Fokus abbringt, nicht uns einschlafen lässt, sondern dass wir wachsam werden. Und Herr, wenn es sein muss, dann schneid uns, so blöd es auch klingt, das Ohr ab. Ja, wir wollen nicht irgendwas hören, sondern wir wollen dich hören. In all dem Tumult, in all den Stürmen, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen dich sehen, weil nur dann können wir auf den Unmöglichkeiten laufen. Und Jesus, ich bete, dass du wirklich, wenn es sein muss, dass wir aufstehen, dass wir von unserer religiösen, ich sag's jetzt mal so religiös, ja, weil manchmal gehen wir auf die Knie und beten und denken, die Form würde es rocken. Ja? Auf den Knie sein ist der Hammer. Aber manchmal fordert der Herr uns auf, eine neue Aktion zu tun. Und Jesus, ich bete, dass wir vielleicht aufstehen müssen oder vielleicht auf die Knie gehen müssen oder. Aber Jesus, wir wollen nicht schlafen. Wir wollen nicht schlafen. Wir wollen nicht eine Braut sein, die schläft. Erweck uns regelrecht, sodass wir bereit sind und sagen können, Maranatha, komm, Herr Jesus. Und Vater, ich bete, dass du jede Runzel und alles Unreine wirklich sauber machst, dass deine Braut ready ist für dich. In Jesu Namen, weil wir wirklich ready sein wollen für dich. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.